Ich begrüße euch recht herzlich, begrüße Sie auch recht herzlich zum Auftakt unserer Veranstaltungsreihe, die den Titel trägt Zwischen Vorurteil und Ressentiment zum Verhältnis von Antisemitismus, Rassismus und Islamophobie. Ich freue mich, Jule Wagner aus Leipzig begrüßen zu dürfen. Jule ist Politikwissenschaftlerin und befasst sich in ihrer Magisterarbeit, die sie jetzt vor 3 Monaten abgeschlossen hat, mit der Theorie und dem Begriff des Antisemitismus und mit der Kritik der Begriffsbildung am Zentrum für Antisemitismusforschung. Außerdem ist Jule in der Redaktion der feministischen und gesellschaftskritischen Zeitschrift Outside the Box, ne? Genau, tätig. Bevor ich jetzt das Wort an Jule Wagner übergebe, möchte ich noch im Namen der veranstaltenden Gruppe einen kurzen Input geben, der die Veranstaltungsreihe kontextualisieren soll und zum Thema bzw. Gegenstand des heutigen Abends noch ein paar Worte sagen soll. In der politischen Landschaft, insbesondere Westeuropas, ist eine zunehmende Verankerung rechtspopulistischer Parteien zu beobachten, in deren Agitation die Feindschaft gegen Muslime eine zentrale Rolle einzunehmen scheint. In Österreich beispielsweise steht die FPÖ, die Freiheitliche Partei Österreichs, für die Erweiterung einer originär ausländerfeindlichen Kampagnenpolitik um eine antimuslimische Stoßrichtung. Exemplarisch dafür der Slogan Daham statt Islam. In der Schweiz hat sich die Schweizer Volkspartei, die SVP, derzeit als bundesweit stärkste Kraft etabliert. Also jene Partei, die wahrscheinlich als geheimer Wahlplakat-Exportweltmeister gelten kann. Erinnert sei hier an ihr Schafplakat, wie ich es jetzt gerne mal nennen würde, das wahrscheinlich einigen Begriff ist, das hat auch die NPD Hessen verwendet, beispielsweise, oder das Plakat zum sogenannten Schweizer Minarettstreit. Dort warb die von der SVP mitgegründete Initiative mit einem Plakat, auf welchem neben einer schwarz verschleierten Person die Schweizer Fahne durch bedrohliche, raketenförmige Minarette in Beschlag genommen wird. In Frankreich scheint sich die Front National derzeit auf einem Höhenflug zu befinden. Wie verschiedene Tageszeitungen Anfang März berichteten, liege die Vorsitzende Marie Le Pen bei einer Umfrage zur Präsidentschaftswahl, die circa in einem Jahr stattfinden wird, mit 23% der Stimmen knapp vor ihren Konkurrenten. Deren Vater hatte bei der Regionalwahl 2010 mit einer Adaption des SVP-Wahlplakats für Aufregung gesorgt. Europaweit, von NPD bis British National Party, fand das Motiv Verwendung. Mit den wahren Finnen gewinnt ganz aktuell eine weitere rechtspopulistische Partei stark an Zuwachs und darf sich Chancen auf eine Regierungsbeteiligung ausrechnen. In Deutschland kann von einer Etablierung rechtspopulistischer Parteien bisher nicht gesprochen werden. Stattdessen sorgte Thilo Sarrazin mit Aussagen zur Integrationsunwilligkeit arabischer und türkischer Einwanderer und im Buch Deutschland schafft sich ab für eine heftige Debatte um Zuwanderung, Integration und Muslimfeindschaft. Interessanterweise brach das Buch zwar Verkaufsrekorde und Aussagen wie der eben genannten stimmte eine Mehrheit der Befragten zu. In der öffentlichen Diskussion jedoch reicht die Meinungspalette überwiegend von nicht hilfreich, also die Bundeskanzlerin, bis hin zu rassistisch, war also in der deutlichen Mehrheit ablehnend. Lediglich die NPD versuchte erfolglos, den Sarrazin-Effekt zu nutzen und die CSU ging auf Tuchfühlung mit dem deutschnationalen Stammtisch. Wir brauchen keine Zuwanderung aus fremden Kulturkreisen, so Horst Seehofer. Ansonsten bildete sich aber eine erregte Einigkeit hinsichtlich der Ablehnung quer durch die Parteien und auch Medien und Wissenschaft waren sich in der Ablehnung, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, relativ einig. Für die wissenschaftliche Position, also jetzt exemplarisch die sozusagen rausgreifend, steht Wolfgang Benz, designierter Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der Berliner TU. Dieser stellte bereits 2008 im Jahrbuch für Antisemitismusforschung fest, Zitat, die Wut der neuen Muslimfeinde gleicht dem alten Zorn der Antisemiten gegen die Juden, Zitat Ende. Wegen dieser und ähnlicher Thesen wurde er scharf kritisiert. Jedoch beschränkte sich die Kritik auf Beiträge in Zeitschriften wie beispielsweise der Konkret oder von Einzelpersonen wie Matthias Künsel, der auf seiner Homepage diverse Artikel zur Position des Zentrums für Antisemitismusforschung verfasste. So wurde Benz während der Debatte als ausgewiesene Experte in diversen Medien zum Thema befragt oder angeführt. Dort bezeichnet er dann die Muslime als die aktuellen Modefeinde und hat als deren hauptberufliche Verfolger sogenannte Islamkritiker ausgemacht. Für diejenigen, die nicht genau wissen, was das Zentrum für Antisemitismusforschung überhaupt ist, jetzt eine kurze Einschätzung. Das Zentrum für Antisemitismusforschung an der Berliner TU nimmt eine herausragende Position in der akademischen Landschaft Europas ein. Es ist die einzige derartige Einrichtung in Europa, oder eine von zwei Einrichtungen in Europa besser gesagt, und weltweit eine von insgesamt 5 Institutionen, welche sich mit unterschiedlichen Schwerpunkten der Erforschung des Antisemitismus widmen. Auf der Homepage des Zentrums heißt es, Zitat, das 1982 gegründete Zentrum für Antisemitismusforschung arbeitet als einziges Institut seiner Art interdisziplinär in Forschung und Lehre über Vorurteile und ihre Folgen wie Antisemitismus, Antiziganismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus. Trotz seiner Einbindung in die universitäre Lehre wird das Zentrum für Antisemitismusforschung in hohem Maß auch als eine öffentliche Institution verstanden, die weit über den Rahmen eines Universitätsinstituts hinaus Dienstleistungen und Aufklärungsarbeit für die Öffentlichkeit erbringt. Zitat Ende. So werden neben den regelmäßigen Vorlesungen und den Seminaren diverse Projekte, Veranstaltungen sowie Konferenzen ausgerichtet. Unter anderem die heftig diskutierte Konferenz Feindbild Muslim, Feindbild Jude. Die wurde im Jahr 2008 veranstaltet. Das ist dann auch das Beispiel, an dem Juliane ihre Kritik dann entwickeln wird. Die Relevanz des Zentrums für die öffentliche Debatte darf als vergleichsweise groß eingeschätzt werden. Die vom Zentrum für Antisemitismusforschung organisierten Konferenzen und die Sommeruniversität dürften die akademische Begriffsbildung und Debatte prägen, während die Aufklärungsarbeit an Schulen oder der Erwachsenenbildung durch verschiedene Veranstaltungen und Projekte gewährleistet ist. Darüber hinaus gibt es eine große Anzahl von Publikationen, die mit der Unterstützung des Zentrums veröffentlicht werden. Beispielsweise das oben zitierte Jahrbuch für Antisemitismusforschung. Dass Wolfgang Benz in der Debatte um Islamkritik, Integration und Fremdenfeindlichkeit in den verschiedenen Medien als Experte angeführt bzw. angehört wurde, bestärkt den Eindruck der Relevanz des Zentrums für die öffentliche Meinungsbildung. Derselbe interdisziplinäre Experte fand sich aber auch noch auf ganz anderen Abwegen, denn als Stichwortgeber für die staatstragende Debatte im Zuge der Causa Sarrazin. Am 1. November 2010 interviewt der Muslimmarkt, eine Kontakt- und Informationsbörse für deutschsprachige Islamisten, nach eigenen Angaben mit bis zu 100.000 Besuchern pro Monat, wahrscheinlich eine der größten dieser Art, den kommissarischen Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung. Also er gibt diesen Job im Juni oder Juli wahrscheinlich ab. Für diejenigen, welche den Muslimmarkt nicht kennen, diese Seite wird von Dr. Yavuz Özogus betrieben und darf als Familienunternehmen eines in der niedersächsischen Provinz ansässigen Islamistenvereins gelten. Özogus wurde 2004 wegen Volksverhetzung und anderen Straftaten angeklagt, da er 2002 bzw. 2003 zum einen auf einer Grafik das Vorgehen israelischer Soldaten mit dem Verbrechen des Warschauer Ghettos verglich und zum anderen eine Rede Khameneis, in der dieser den Holocaust unumwunden als Märchen bezeichnet, veröffentlichte. In beiden Fällen wurde das Verfahren gegen Auflagen eingestellt. Dass sich die Seite der heiligen Aufgabe des Islamismus in Deutschland genauso verpflichtet sieht wie dem ebenso heiligen antizionistischen Hass auf Israel, lässt sich an einem Blick in die Interviewsektion verdeutlichen. Dort finden sich so namhafte Vertreter wie beispielsweise der NPD-Vorsitzende Andreas Mohlau, der Volksfrontler gegen Finanzkapital Jürgen Elsässer oder der Duisburger Linkspartei-Abgeordnete Hermann Dierkes, seines Zeichens Boykotteur oder Aufrufer zum Boykott israelischer Waren. In dieser illustren Runde steht nunmehr Wolfgang Benz. Es geht sicherlich weit am Kern der Sache vorbei, diesen ins genannte Gruselkabinett einzuordnen. Zu fragen ist jedoch, Wieso kommt ein dezidiert antizionistisch-antisemitisches Forum, wie es der Muslimmarkt ist, auf die Idee, einen geprüften Antisemitismusforscher mit mindestens nationalem Renommee zu interviewen oder zu befragen? Welche Funktion erfüllt dieser in einer islamistischen Propagandaveranstaltung? Und wodurch wird dessen Schaffen für derartige Zwecke konsumerabel? Um sich diesen Fragen anzunähern, im Folgenden zwei Auszüge aus dem genannten Interview. Auf das Verhältnis von Antisemitismus und Antizionismus angesprochen, behauptet Benz, Antisemitismus, also Zitat, Antisemitismus ist grundsätzlich etwas anderes als Antizionismus. Man muss eine Feindschaft gegen den Staat Israel, gegen die Existenz des Staates Israel und eine Feindschaft gegen Juden unterscheiden und muss dabei aber wissen, dass Antisemitismus und Antizionismus durchaus in ein und derselben Form auftreten können. Zitat Ende. Wie grotesk diese Aussage ist, wird dem geneigten Betrachter beim Betreten des Palästina-Spezialbereichs, einem Unterbereich des Muslimmarktes, deutlich. Dort wird man mit einem Aufruf gegen Antisemitismus begrüßt, in dem es heißt, Zitat, Palästina-Spezial richtet sich ausschließlich gegen die Verantwortlichen des Zionismus und des Pseudostaat Israel, der auf Unrecht aufgebaut ist. Der Muslimmarkt verurteilt unmissverständlich und klar die grausamen Taten, die seinerzeit im Namen einer Rasse gegen einige Menschengruppen auf deutschem Boden erfolgt sind. Neben den historischen Gräueltaten verurteilen wir allerdings viel intensiver die Massaker unserer Zeit, die aufgrund von rassistischen Motivationen erfolgen. Wer für diese Massaker verantwortlich ist, ist klar. Das ist natürlich Israel und die rassistischen Massaker gegen das palästinensische Volk. Ohne Benz an dieser Stelle die aufklärerische Motivation absprechen zu wollen, muss doch unbedingt festgehalten werden, welchem Zweck seine Aussagen hier zugeführt werden. Und dieser besteht zweifellos darin, dem Hassportal den akademischen Persilschein auszustellen. Vielleicht liegt der Nutzen von Wolfgang Benz für den Muslimmarkt darin begründet, dass sein Begriff von Antisemitismus blind ist für aktuelle Erscheinungsformen des Antisemitismus nach Auschwitz und diese in ihrer Konsequenz zu erkennen. Geleitet ist diese Annahme von einer zweiten Stelle aus dem vorliegenden Interview und der letzten. Darin lässt sich eine Ahnung gewinnen von äußerst fragwürdigen Prämissen der Vorurteilsforschung. Dort heißt es, Zitat, wenn ich jemanden oder eine Gruppe von Menschen benennen kann, die aufgrund ihres vermeintlichen Verhaltens, wegen ihres Andersseins, irgendetwas bewirken, dann habe ich eine schöne Erklärung und muss nicht nach den komplexen und schwierigen Ursachen für das Problem suchen, sondern es sind die Muslime oder die Afrikaner oder früher die Juden, die schuld sind. Oder, wie mir ein jüdischer Freund immer sagt, man kann jede Gruppe stigmatisieren, die Radfahrer oder die brillentragenden Frauen oder wen auch immer. Deutlich wird hier zweierlei. Dass die Opfer scheinbar vollkommen austauschbar sein sollen und zum anderen wird die Motivation der Täter auf so etwas wie eine banale Sündenbockstrategie heruntergebrochen. Dass eine Antisemitismusforschung sich mit derartigen Aussagen auf Abwägen befindet, ist nun schon seit 2008, seit der genannten Konferenz Feindbild Muslim, Feindbild Jude kritisiert worden. Nur genutzt zu haben scheint es wenig, denn wie Benz bekundet, habe er es mit einer feindseligen Kampagne zu tun, mit deren Anfeindungen er sich nicht auseinandersetzen wolle. Dass es höchste Zeit ist, gegen eine solche Forschung Einspruch zu erheben, ist hoffentlich deutlich geworden. Ja, und deshalb freue ich mich jetzt umso mehr, Juliane Wagners Wort zu übergeben und freue mich darauf, dass sie jetzt mit weiterführenden Überlegungen zum Begriff und zur Theorie des Antisemitismus und mit ihrer Kritik am Zentrum für Antisemitismusforschung anknüpft. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung und euer Erscheinen und diese schöne Einleitung. Ziel oder These meines Vortrags soll es sein, darzulegen, wie der oberflächliche und damit letztendlich falsche Begriff des Antisemitismus am Zentrum für Antisemitismusforschung zur Folge hat, den Begriff des Antisemitismus mit dem der Islamophobie auf die Gemeinsamkeiten hin zu untersuchen. Das ZFA dient hier lediglich als Beispiel, wenn auch aus meiner Sicht, da kann ich Marco zustimmen, als ein Beispiel, das stark repräsentative Wirkung hat, sowohl im wissenschaftlichen als auch im öffentlichen Mainstream, gibt es doch auch in beiden Bereichen, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Öffentlichkeit, auch andere Stimmen, die diese Meinung vertreten, dass der Antisemitismus und die Islamophobie eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten aufweisen. So gab es nicht nur im Anschluss an die Konferenz nicht nur viele Kritik und Zweifel an dem Vorhaben, sondern auch viele Fürsprecher. Zum Aufbau des Vortrags, ich will noch mal ein bisschen ausführlicher, als Marco das gerade getan hat, anreißen, was das ZFA unter Antisemitismus versteht, um den dann einen aus meiner Sicht inhaltlich gestärkten Antisemitismusbegriff gegenüberzustellen. Anschließend würde ich das in Kurzform auch noch für den Islamophobiebegriff anreißen, weil der ja derzeit immer noch in der Öffentlichkeit und der Wissenschaft stark umstritten ist. Genau, zum Antisemitismusbegriff des ZFA. Der Antisemitismus fungiert hier als Oberbegriff für jegliche Vorurteile gegenüber Juden. Das heißt, er wird verwendet für alle historischen Formen. Dabei wird verzichtet auf der Konferenz bei einem Vergleich mit anderen Ressentiments, wie also der Islamophobie, genauer zu spezifizieren, auf welche Epoche dieser Vergleich bezogen wird. Auf den Kern zu bringen ist die Antisemitismusforschung am ZFA mit dem Begriff der Vorurteilsforschung. Die Vorurteilsforschung ist in den 30er und 40er Jahren im Kontext der Untersuchung von rassistischen und nationalen Vorurteilen in den USA entstanden. Im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg fand sie dann auch in Europa und in Deutschland im Raum. Der Klassiker dieser Theorierichtung ist bis heute das Werk von dem US-Amerikaner Gordon Allport mit dem Titel The Nature of Prejudice, auf Deutsch die Natur des Vorurteils. Ganz verkürzt vertritt Allport in diesem Buch die These, dass Vorurteile der Differenzierung und Abgrenzung von eigenem, der sogenannten In-Group, und dem anderen, der sogenannten Out-Group, dienen. Reale Differenzen zwischen diesen beiden Gruppen sind für ihn die Basis von jeglichen Vorurteilen, die sich bei Frustration mittels Aggressionsverschiebung gegen die anderen richtet. Dass die Gruppen von wir und den anderen als soziale Konstruktion gesetzt sind, wird nicht weiter hinterfragt. Bereits bei Allport stehen die antisemitischen Vorurteile neben anderen. So wird das NS-Vernichtungsprogramm als höchste Form der Gewalt, die aus einem Vorurteil entstehen kann, für Allport gesehen. Diese Annahme, dass Antisemitismus als ein Vorurteil neben anderen besteht, wird vom ZFA geteilt. Allerdings nicht nur von ihnen, sondern auch von vielen bekannten Rassismusforschern, wie beispielsweise Balibar oder Tagöf. Die Vorurteilsforschung am ZFA untersucht deren Empfänglichkeit für Vorurteile ebenso wie die Entstehung in der Dynamik von Gruppenbeziehungen. Das heißt, Antisemitismus wird hier vor allem als ein Ergebnis falsch denkender Individuen begriffen. Strukturelle und gesellschaftliche Ursachen werden nicht in den Blick genommen und somit wesentliche Entstehungszusammenhänge für dieses komplexe Phänomen ausgeklammert. Dementsprechend werden auch die Lösungen zur Bekämpfung des Antisemitismus eher auf der individuellen Ebene gesucht. Das heißt, man ist der Meinung, mit Aufklärung dem Ganzen, wenn auch dies als ein schmerzhafter und langwieriger Prozess bezeichnet wird, entgegenzutreten. Das ZFA bezeichnet den Antisemitismus als das älteste Vorurteil der Welt. Und deswegen diene es als Paradigma zur Erforschung der anderen Vorurteile. Sie betonen dabei, dass es ihnen nicht um die Gleichsetzung verschiedener Kontexte geht, jedoch um einen analytischen Transfer. Dieser bedingt jedoch, dass unabhängig von den historischen Situationen und den spezifischen Inhalten der verschiedenen Vorteile davon ausgegangen wird, dass allen Vorteilen eine innere Struktur, Wirkungsweise, Entstehung und Funktion zu eigen ist. Zu diesen Eigenschaften zählen unter anderem die Homogenisierung und Pauschalisierung der Fremdgruppe, ihre Stigmatisierung und zur Folge die Ausgrenzung und Diskriminierung der anderen. Die Annahme, dass den Vorurteilen alle bestimmte Gemeinsamkeiten zugrunde liegen, ist hier sozusagen der Grundstein der Forschung. Dieses Nivellieren von Differenzen lässt sich beispielhaft an der Funktionsbestimmung des Antisemitismus durch Wolfgang Benz zeigen. Benz behauptet, dass die Funktion des Antisemitismus vor allem darin liege, das Wir-Gefühl der Innengruppe zu stabilisieren und dem Ausleben von Überfremdungsängsten, Minderwertigkeitsgefühlen und sozialem Frust zu dienen. Das heißt, die Ausgrenzung der anderen diene dem eigenen Zusammenhalt. Hier sieht man, wie Marco auch schon ausgeführt hat, dass den Juden eine sogenannte Sündenbockfunktion zugeschrieben wird. Sie dient dem Abschieben von eigenen Sorgen und Ängsten. Das Objekt jedoch, an die sich diese Sorgen und Ängsten auslebt, ist bei ihnen austauschbar. So lassen sich von Benz Zitate finden, in denen er behauptet, dass im Anfang der 90er Jahre die Ausländer und Asylbewerber das Objekt der Sorgen und Ängste waren und heute sind es die Muslime. Die spezifischen Funktionen und Entstehungszusammenhänge des Antisemitismus werden ausgeblendet. Hier besteht die Gefahr einer Tautologie. Antisemit ist, wer Juden nicht mag. Fragen nach den Konstitutionsbedingungen, inhaltlichen Spezifikern des Antisemitismus und warum gerade Juden zum verschwörerischen Kollektiv halluziniert werden und welchen psychischen Gewinn der Antisemit daraus gewinnt, werden einfach nicht mehr gestellt. Auch Benz unterscheidet jedoch den Antisemitismus in vier Grundphänomene. So in diesem Punkt folgt er beides, also der Forschung, der wissenschaftlichen, in der das auch häufig so unterteilt wird. Das erste Phänomen ist der religiöse Antijudaismus, der bis ins 19. Jahrhundert hinein wirkt und sicherlich auch in einzelnen Stereotypen noch fortlebt. Dann der im 19. Jahrhundert entstehende biologistisch argumentierende moderne Rassenantisemitismus, der dann im NS zum Holocaust führte. Die dritte Form ist der sekundäre Antisemitismus nach 1945, in der die Schuldabwehr der Deutschen und die Täter-Opfer-Umkehrung im Mittelpunkt steht. Und die vierte Form ist der Antizionismus, welcher Israel das Existenzrecht abspricht und die israelische Politik als jüdische Eigenart auf die ganze Welt projiziert. Trotz dieser Unterscheidung in diese vier Phänomene wird immer wieder deutlich, dass Benz Perspektive auf die Kontinuität bestimmter Bilder und Stereotype gerichtet ist und weniger auf die Brüche, die den einzelnen Phänomenen zugrunde liegen. Das heißt, die jeweiligen historischen Spezifika werden nicht hergestellt. Besonders gravierende Auswirkungen hat das aus meiner Sicht bezüglich den qualitativen Unterschieden, die herauszuarbeiten wären zwischen dem religiösen Antijudaismus und dem modernen Antisemitismus, der seit dem 19. Jahrhundert besteht. Ein Beispiel hierfür: auf der genannten Konferenz 2008 zieht Benz in seinem Einleitungsvortrag die Schriften zweier Antisemiten aus dem 18. Jahrhundert heran. Die beiden Herren heißen Gratenauer und Eisenmenger und bezeichnet sie als direkte Vorläufer der Protokolle der Weisen von Zion. Hier sieht man, wie er den Bruch zwischen den religiösen Antisemiten und modernen Antisemitismus, wie er sich in den Protokollen der Weisen von Zion niederschlägt, nicht herausstellt. Des Weiteren ist das qualitativ Neue für Benz am modernen Antisemitismus die Rassenlehre, aus dieser er die Vernichtung der 6 Millionen Juden zu erklären versucht. Er begründet das so, dass der religiöse Vorbehalt im Antijudaismus mit einem Religionswechsel, das heißt dem Konvertieren zum Christentum, beendet werden konnte. Die biologistischen Zuschreibungen jedoch als unveränderbar bleiben und somit die einzige mögliche Lösung der Judenfrage im rassistischen Antisemitismus die Vernichtung sein konnte. Dieses Erklärungsmuster beantwortet jedoch nicht die Frage, warum es im NS lediglich eine auf die endgültige Vernichtung abzielende Judenfrage gab. Alle anderen Unterrassen jedoch vor allem umgesiedelt, vertrieben, ausgebeutet und mittels Arbeit vernichtet wurden. Als einzige Ausnahme muss hier die 1938 beschlossene Lösung der Zigeunerfrage, die im Pochheimus endete, angeführt werden. Zu Schlussfolgern ist, dass nicht jede rassistische Ideologie in der Geschichte zu Vernichtungsfantasien geführt hat, jedoch dem Antisemitismus ein Vernichtungswillen inhärent ist. Diesen kann jedoch Benz mit seiner Theorie nicht erfassen. Die Rassebiologie diente zu einer bestimmten Zeit, genauer gesagt bis 1945, lediglich der besseren Legitimierung. Sie ist jedoch keine inhaltliche und strukturelle Komponente des modernen Antisemitismus. Andere wesentliche Merkmale lässt Benz jedoch aus und kann damit auch nicht die Fortschreibung des modernen Antisemitismus nach 1945 erkennen. Des Weiteren kann mit dem rassistischen Antisemitismusbegriff nicht die Spezifik des Holocaust als Zivilisationsbruch erfasst werden. Die nationalsozialistische Vernichtung wird nicht mit dem Antisemitismus inhärenten Vernichtungswillen in Zusammenhang gebracht. Also zusammenfassend noch einmal, in dem Antisemitismusbegriff des ZFA und von Wolfgang Benz geht die Verknüpfung von Moderne und Antisemitismus verloren. Der Fokus liegt auf den Gemeinsamkeiten aller Vorurteile. Es ist somit eine Formanalyse von Ressentiments, deren inhaltliche und strukturelle Spezifika zurückgesteckt werden. Genau. Demgegenüber soll ein Blick auf die Antisemitismusforschung erhellen, welche Charakteristika und Spezifika bezüglich des Antisemitismus in den Fokus gerückt werden müssen. Der Antisemitismus ist als ein multidimensionales und komplexes Phänomen zu verstehen. Das heißt, die Erforschung der Strukturen, Dynamiken und Kontexte kann nicht auf eine Fachdisziplin oder einen Methodenansatz beschränkt sein. In der Antisemitismusforschung lag hier der Fokus stets auf der Geschichtsforschung, auch wenn es politikwissenschaftliche, soziologische und auch psychologische Ansätze gibt. Aufgrund der Komplexität des Phänomens ist es nicht möglich, mit einem Erklärungsansatz allein dieses Phänomen umfassend darzustellen. Das heißt, bestimmte Erklärungsansätze nehmen jeweils nur einen Teil der Wirklichkeit in den Blick und sind daher immer selektiv. Dennoch soll auf einige für mich relevant erscheinende Merkmale hingewiesen werden, die gerade in dem Vergleich zum anderen Ressentiments, wie eben in letzter Zeit zum Ressentiment der Islamophobie, mir relevant erscheinen. Thomas Hauri hat in seinem Werk Antisemitismus von links 4 wesentliche Denkstrukturen des modernen Antisemitismus herausgearbeitet. Diese ist zum ersten die Personifizierung. Die Personifizierung gesellschaftlicher Verhältnisse. Sie dient dem Verständlichmachen der Welt. Aufgrund dem Zusammenbrechen der alten feudalen Ordnung, an dessen Stelle von personalen Abhängigkeitsbeziehungen plötzlich komplexe und abstrakte Prozesse einsetzen, dient der Antisemitismus dazu, diese verständlich zu machen. Als zweites Element führt Hauri die Verschwörungstheorie an. Alle diese verunsichernden und ungewollten Phänomene werden demnach dem absichtsvollen Handeln von Menschen, konkret den Juden, zur Last gelegt. Als drittes Merkmal führt Hauri den Manichäismus an. Das heißt, dass die Juden als ein omnipotenter Feind, als Verursacher allen Bösens begriffen werden. Das heißt, es findet kein Abgleich mit der Realität mehr statt. Der Antisemit bestimmt, wer der fiktive Jude ist. Und das Bild von Juden ist entscheidend und nicht die realen Konflikte. Und die Juden werden halt viertens als eben kollektiv konstruiert, was dazu dient, die eigene Wir-Gruppe als homogen und konfliktfrei dem entgegenzustellen. Hier steckt das Bedürfnis von Eindeutigkeit und Orientierung in einer von Umbrüchen erfassten Gesellschaft dahinter. Auf der inhaltlichen Ebene sieht Hauri diese Denkstrukturen in drei Bereichen wirken. So werden die Juden für wirtschaftliche, politische und kulturelle Umbrüche verantwortlich gemacht. Im wirtschaftlichen Bereich lassen sich hier Beispiele nennen. So wird das vormoderne, euch vielleicht bekannte Stereotyp des Schacher- und Bucherjudens erweitert. Juden werden ab dem 19. Jahrhundert mit allen Institutionen der abstrakten Geldwirtschaft verbunden, so beispielsweise mit den Banken, der Börse, Aktien und auch typisch kapitalistisch beschriebenen Eigenschaften wie der Gewinnsucht und der Habgier. Hinter all diesen Krisen werden Juden als Verursacher und damit als Bedrohung für die angeblich ökonomische Idylle der solidarischen Gemeinschaft gesehen. Auf der politischen Ebene werden Juden als hinter dem Rechtssystem stehend gesehen. Sie sollen die Fäden in der Hand haben und für alle politischen Krisen, seien es Revolutionen oder Kriege, verantwortlich sein. Sie kontrollieren sowohl Regierungen als auch die internationalen Organisationen. Und mittels ihrer Macht bestimmen sie eine der Volksgemeinschaft zuwiderlaufende Politik. Im kulturellen Bereich wird ihnen sowohl die Macht über die Presse und die Medien vorgeworfen. Sie werden verantwortlich gemacht für zum Beispiel die Zersetzung von Moral und Sittlichkeit. Oft wurde den Juden vorgeworfen, an der Frauenemanzipation beteiligt zu sein. Oder des Weiteren werden sie beschuldigt für unsittliche Sexualität, Intellektualität und Wurzellosigkeit. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass ihnen die gesamte unnatürliche und abstrakte Kultur zugeschrieben wird. Aus diesen Zuschreibungen lässt sich ableiten, dass die Juden insgesamt zum Symbol für alles Abstrakte geworden sind, was gleichzeitig bedeutet, dass den Antisemiten eine Hypostasierung des Konkreten vornehmen. Das Völkische wird dem Abstrakten als Gegenpol gesetzt. Diese Personifizierung der ganzen abstrakten, unverstandenen Prozesse der kapitalistischen Warengesellschaft versucht Moshe Postone, ein US-amerikanischer Historiker, mittels der Unterscheidung von Wesen und Form erklärbar zu machen. Er nimmt sich hierzu die politökonomischen Kategorien und den Fetischbegriff aus dem Spätwerk von Karl Marx zu Hilfe und vollzieht eine analytische Herleitung des modernen Antisemitismus, mit dem man den Antisemitismus als aus der modernen kapitalistischen Gesellschaft erwachsen begreifen kann. Genau das ist ja ein Element, was in der Analyse von Benz verloren geht. Ausgangspunkt von Postone ist die Überlegung zu der Vernichtungspolitik der Nazis und die Frage, wie es überhaupt möglich wurde, dass 6 Millionen Juden einem Vernichtungswahn zum Opfer fielen, der bis auf wenige Ausnahmen von einer ganzen Nation getragen wurde. Der Holocaust ist für ihn nur im Zusammenhang mit dem modernen Antisemitismus zu erklären. Denn Auschwitz ist für ihn nicht ein Randpunkt und eine schreckliche Auswuchs des NS, sondern Auschwitz ist für ihn einer seiner logischen Endpunkte. Die Besonderheit des Holocaust sieht er in der Zwecklosigkeit. Der Holocaust diente allein der Vernichtung der Juden und nicht dem Auslöschen beispielsweise politischer Widerstandskämpfer oder der Ausbeutung der Arbeit. Damit entzieht sich der Holocaust jeglichen rationalen Kategorien. Dies wird immer wieder deutlich gemacht an dem Beispiel, dass den Deportationen der Juden in die Vernichtungslager eine höhere Priorität beigemessen wurde als dem Nachschub an der Front der Wehrmacht in den letzten Kriegsjahren, obwohl Letzteres für das Überleben dringend nötig gewesen wäre. Postone versucht also mit der Unterscheidung von Wesen und Schein der kapitalistischen Gesellschaft erklärbar zu machen, warum der NS gegenüber einigen Elementen der Moderne, beispielsweise dem Industriekapital oder der modernen Technologie, durchaus affirmativ, also befürwortend eingestellt war, wohingegen andere Elemente, wie beispielsweise die Plutokratie und die Börse, gehasst und abgelehnt wurden. Hierzu muss man halt auf die Kategorien von Marx zurückgehen. Dem Begriff des Fetischs bei Marx gilt die Analyse der Kategorien Ware, Geld und Kapital als Formen gesellschaftlicher Verhältnisse voraus. Das heißt, diese Kategorien werden nicht nur als bloße ökonomische Bestimmungen begriffen. Da Arbeit im Kapitalismus nicht nur die konkrete Arbeit ist, die sich im Gebrauchsgegenstand vergegenständigt, sondern zugleich auch soziale Arbeit ist, trägt auch das Produkt dieser Arbeit, die Ware, ebenfalls gesellschaftliche Beziehungen in sich. Das heißt, die Ware drückt stets gesellschaftliche Verhältnisse aus, welche sie jedoch zugleich auch verschleiert. Die Ware trägt demnach nach Marx einen Doppelcharakter. Sie teilt sich in den Gebrauchswert, ihre konkrete Erscheinung, ihre Dinglichkeit, und in den Tauschwert, der sich im Geld ausdrückt. Letzterer, also der Tauschwert, ist eine gesellschaftliche Dimension, die jedoch in ihrer Entäußerung, also in ihrer Präsentation der Ware, entfällt. Sodass letztendlich nur das Geld als einziger Ort des Abstrakten übrig bleibt. In diesem Moment liegt die politökonomische Grundlage für den modernen Antisemitismus. Das ist der zentrale Aspekt des Fetischs, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht als solche in Erscheinung treten, sondern sich in diesem Gegensatz von Abstrakten und Konkreten darstellen. Bestimmte und nicht wenige antikapitalistische Kritiken verbleiben genau in diesem Gegensatz zwischen Abstrakten und Konkreten hängen. Das heißt, es werden nur die Erscheinungen der abstrakten Seite als die kapitalistischen Elemente wahrgenommen. Die konkrete Seite hingegen wird als menschlich, organisch und außerhalb der Gesellschaft stehend dieser gegenübergestellt. Oft werden diese halt als so gesund und schaffend bezeichnet. So erscheint als Beispiel die industrielle Produktion als vom Kapital, vom Zins oder sonstigen abgelöst, als materieller, schöpferischer Prozess. Sie erscheint als der natürliche Nachfolger von zum Beispiel der handwerklichen Arbeit im Feudalismus. Diese wird halt häufig als schaffendes Kapital bezeichnet. Hingegen das Finanzkapital wird mit den Eigenschaften künstlich und parasitär als raffendes Kapital abgelehnt. Diese Vorstellung ist Ausdruck des Fetischs, der im einseitigen Angriff auf das Abstrakte endet. Diese abstrakte Seite wird, wie bereits von Harvey ausgeführt, schließlich mit den Juden personifiziert und an den Juden konkretisiert. Sie werden mit dem Kapital, letztendlich mit dem gesamten Kapitalismus als Ganzen in eins gesetzt. Zitat Postone: Auschwitz war eine Fabrik zur Vernichtung des Werts, das heißt zur Vernichtung der Personifizierung des Abstrakten. Diese Ausführungen von Postone haben vor allen Dingen deshalb Bedeutung, weil sie den Antisemitismus nicht als ein bloßes Vorurteil neben anderen dastehen lassen, sondern den qualitativen Unterschied zwischen Antisemitismus und beispielsweise dem Ressentiment des Rassismus herausarbeiten. Die Macht, die den Juden zugeschrieben wird, ist eine abstrakte, eine übergroße, wird als würzelos und unkontrollierbar beschrieben. Die Macht jedoch, die den anderen im Rassismus dem anderen zugeschrieben wird, ist eine konkrete und oft eine minderwertige. Zuletzt will ich noch auf einen weiteren Antisemitismusforscher eingehen, der ebenfalls auf die Verknüpfung des Antisemitismus und der Moderne diese Verknüpfung betont hat, obwohl er mit einer ganz anderen Methode arbeitet als Postone. Der Soziologe Klaus Holz geht davon aus, dass der Zusammenhang von Antisemitismus und Nationalismus bisher in der Antisemitismusforschung zu wenig in den Blick genommen wurde. Er versucht, über das Herausarbeiten der Semantiken des Antisemitismus, das heißt seiner Kommunikations- und Interaktionsstrukturen, anhand von 6 verschiedenen Primärquellen aus verschiedenen historischen Epochen, die Gemeinsamkeiten dieser Primärquellen des modernen Antisemitismus herauszuarbeiten. Aus seiner Sicht würden die Subjekte und Kontexte die Sicht auf die Strukturen verstellen. Er sieht zwei Stufen von Unterscheidung. Auf der ersten Unterscheidung baut aus seiner Sicht der Rassismus auf. Das heißt, es gibt eine Wir-Gruppe, die sich auf die Konstruktion eines Volkes, eines Staates oder einer Nation beruft. Und mithilfe dieser Eigendefinition grenzt sie sich von einer anderen Gruppe ab. Diese anderen werden halt als andere Völker, Staaten oder Nationen bezeichnet. Und ihnen wird die Außenseite zugewiesen. Um schließlich hier rassistische Bilder zum Vorschein zu bringen, braucht es daher diese Dreierabfolge, die Zuordnung zur Wir- oder Fremdgruppe, die Zuschreibung von bestimmten Merkmalen und Verhaltensweisen und als drittes dann die Abwertung dieser Verhaltensweisen. Auf dieser ersten Unterscheidung baut jedoch eine zweite auf und diese ist laut Holz für die Konstitution des Antisemitismus entscheidend. Und zwar geht die so, dass halt wir plus alle anderen Völker, Nationen oder Staaten versus die Juden. Das heißt, die Juden stehen nicht neben beispielsweise den Franzosen, den Slawen oder den Arabern, die als das andere Volk konzipiert werden, sondern sie werden als etwas Drittes konstruiert, als die Inhaber einer weltumspannenden geheimen Macht, die die Differenz zwischen den verschiedenen Völkern oder Staaten vernichten wollen. Holz weist demnach den Juden die Figur des Dritten zu. Sie macht die Negation der nationalen Form überhaupt erst vorstellbar, dient jedoch gleichzeitig als Abwehr von dieser bedrohenden Vorstellung und damit als Gefahr für den Zusammenbruch der nationalen Ordnung. Diese Gefahr bedroht jedoch die eigene Identität und das eigene Selbstverständnis als beispielsweise Nation. Damit wird den Juden eine ambivalente und nicht identische Identität zugewiesen. Sie sind der Antagonist der nationalen Weltanschauung, sozusagen eine antinationale Nation. Das lässt sich häufig bemerken, an dem, dass Israel oft nicht als Staat bezeichnet wird, sondern als Gebilde oder Geschwür. Auch aus der Sinnstruktur des nationalen Antisemitismus sieht Holz nur eine kohärente Lösungsmöglichkeit, die dem modernen Antisemitismus inhärent ist, und das ist die Entfernung aller Juden aus der Welt. Also wird auch hier der Wunsch der Vernichtung der Juden als ein dem Antisemitismus konstitutives Element herausgearbeitet. Und auch hier bei Holz wird deutlich, dass der Antisemitismus ein Element der modernen bürgerlichen Gesellschaft ist, da erst mit der Moderne es zu einer nationalstaatlichen Ordnung in der Welt kam. Kurz zusammenfassend lässt sich sagen, dass es wichtig ist, den Antisemitismus nicht als ein bloßes Vorurteil von Individuen, sondern als eine Weltanschauung zu begreifen, die mit der Herausbildung der kapitalistischen Warengesellschaft entstanden ist. Die Personifizierung unverstandener und unerwünschter Transformationsprozesse auf der ökonomischen, politischen und kulturellen Ebene werden hier geleistet. Grundlage ist eine manichäistische Verschwörungstheorie, die alles Böse als jüdisch erklärt und dessen Befreiung lediglich in der Vernichtung der Juden gesehen wird. Dass die unscharfe Begriffsarbeit und die fehlende Theorie nicht nur beim Antisemitismus vorliegt, will ich im Folgenden noch am Islamophobiebegriff des ZFA kurz darlegen. Auf der Konferenz 2008 wurde sowohl von Benz, auch später von einem Mitarbeiter, eine Diskussion um den Begriff und eine Ausführung der Definition abgelehnt. Mit der Begründung, dass trotz aller Diskussion um den Begriff allen Anwesenden der Gegenstand Islamophobie genügend bekannt sei. Damit einhergeht eine ausbleibende Differenzierung der Begriffe Islamophobie, Islamfeindschaft und auch des Begriffs sogenannte Islamkritik. An keiner Stelle wird erwähnt, dass es auch eine legitime Kritik am Islam geben könnte. So wird jegliche ablehnende Aussage zum Islam unter dem Verdacht der Islamophobie gestellt. Im Fokus auf der Konferenz steht eine Primärquellenanalyse, zum einen von den Texten des Orientalisten Hans-Peter Radatz und zum anderen über die Inhalte der Plattform Politically Incorrect. Zu konzeptionellen oder theoretischen Überlegungen, die diese Ergebnisse dieser Primärquellenanalyse einbetten, kommt es leider nicht. trotzdem ein paar Ausführungen, wie der Islamophobie-Begriff gefasst wird im Rahmen der Konferenz. Hier wird vor allem die Angst vor dem Fremden betont, die hinter dem, in der Islamophobie zu sehen ist und in dem, von dem Bild der drohenden Überfremdung. Es wird ein Aufstand gegen Sichtbarwerdung und Integration vermutet. Hier werden als Beispiele die Debatten des Kopftuchverbot und dem Moscheebau herangezogen, ohne jedoch zwischen einzelnen Motiven und inhaltlichen Aussagen der Ablehnung zu differenzieren. Als konstitutiv für die Islamophobie wird die bipolare Weltsicht gesehen, die zwischen eigenem und Fremden unterscheidet und mit einer Fremddämonisierung und einer Selbstidealisierung einhergeht. Der Mitarbeiter Peter Wittmann sieht in der Islamophobie eine Fortsetzung rechter Rhetorik. So wurden halt früher Ausländer und allgemein Schmarotzer und Kriminelle diskriminiert und heute bevorzugt Muslime. Es gibt jedoch zwei Punkte, zwei Merkmale, an denen es eher zu Unterschieden zu der klassisch rassistisch bzw. fremdenfeindlichen Rhetorik kommt. Das erste ist, wo es über klassisch fremdenfeindliche Motive hinausweist, ist das Verschwörungsdenken einiger Islamfeinde. So wird vor allen Dingen auf der Internetplattform Politically Incorrect immer wieder darauf hingewiesen, dass der Islam eben aus den reichen Ölmonarchien gesteuert würde, europäische Politiker einkaufen würde, die Medien und die Politik infiltriert werden oder mittels einer Geburtenmaschine eine demografische Macht in Europa versucht wird aufzubauen. Hier sieht man, dass neben den klassischen Unterlegenheitsvorstellungen im Rassismus auch gleichzeitig ein Bild von einer mächtigen Bedrohung und dem Bild einer gezielten Unterwerfung vorhanden ist. Es wird jedoch nicht darauf eingegangen, wie weit dieses Bild tatsächlich Verbreitung findet oder inwieweit es halt vor allem auf diesen Internetplattformen zu finden ist. Ein zweiter Unterschied, der auch auf die Internetplattform Politically Incorrect zutrifft, ist, dass es angeblich keine Ablehnung von Migranten und im Allgemeinen stattfindet. Das heißt, sie betonen wiederholt, nichts gegen Migranten oder Ausländer zu haben, sondern nur etwas gegen Muslime in ihrer Ganzheit. Ihren eigenen Bezug auf das Grundgesetz und die Menschenrechte, das ist zumindest immer das, was sie auf der Startseite und überall postulieren, ließe sich jedoch aus meiner Sicht schnell als Farce widerlegen, da es auf ihrer Seite nur so von essentialisierenden Zuschreibungen wimmelt und ebenfalls von Gewaltaufrufen nicht zurückgeschreckt wird. Dennoch lässt sich dieser Islamophobie-Begriff des ZFA als unscharf und unklar charakterisieren. Was aus meiner Sicht besonders fatal ist, da sich diese Unklarheit deckt mit dem derzeitigen wissenschaftlichen Umgang des Begriffs. Ich will ganz kurz noch als letztes eine kurze Zusammenfassung liefern, aus meiner Sicht über die derzeitigen Problematiken mit dem Islamophobie-Begriff, die sich halt auch alle in der Verwendungsweise des ZFA wiederfinden lassen. Der erste Punkt ist die etymologische, also die sprachliche Ebene. Das Wort Islamophobie setzt sich ja zusammen aus dem Begriff Islam und Phobie. Und eine Phobie erinnert eher an eine medizinische Angsterscheinung, nicht jedoch an eine politische Einstellung. Damit wird das Problem individualisiert und pathologisiert. Die Pathologisierung grenzt es aus dem gesellschaftlich versteh- und bekämpfbaren Raum heraus. Sicher ließen sich eine Vielzahl von Ersatzbegriffen, die im Umlauf sind, diskutieren, aber das würde jetzt zu sehr ausufern. Aus meiner Sicht sind vor allen Dingen die Begriffe antimuslimischer Rassismus oder Antimuslimismus geeignet, um das Phänomen möglicherweise zu beschreiben. Das ließe sich sicher nachher noch in der Diskussion ausführen. Die zweite Problematik aus meiner Sicht geht auf den geschichtlichen Ursprung zurück. Hier wird trotz einiger Zweifel an der Übersetzbarkeit immer wieder behauptet, dass der Begriff zurückgeht auf die Zeit von 1979, dass nach der Islamischen Revolution im Iran der Begriff eingesetzt wurde gegenüber Frauen, die sich dem damals eingeführten Kopftuchzwang wagten zu widersetzen. In Europa gewann der Begriff vor allen Dingen Popularität im Kontext der Salman Rushdie-Affäre. Rushdie wurde ja von islamischen Geistlichen der Apostasie, das heißt des Glaubensabfalls, wurde ihm wegen seinem Buch vorgeworfen und es wurde von ihm gegen ihn eine Todesfatwa ausgesprochen. Und gegen alle Kritiker der Fatwa in Europa wurde damals der Vorwurf der Islamophobie geäußert. Das heißt, er wurde gebraucht von europäischen islamischen Organisationen, um eine Kritik am Islam oder aus ihrer Sicht an der richtigen Islamauslegung abzuwehren. Anfang der 90er wurde der Begriff dann von Sozialwissenschaftlerinnen und antirassistischen Aktivisten übernommen und letztendlich mit dem Paper des Ranimi Trust 1996 im öffentlichen und staatlichen Kontext etabliert. Das heißt, er wurde von vielen internationalen Organisationen, auch der EU, übernommen. Sein politischer Gebrauch jedoch und sein Instrumentalisieren sind erhalten geblieben. Das heißt, auch heute gibt es immer wieder islamische Organisationen in Europa, die den Vorwurf vor allen Dingen dann rausbringen, um sich gegen die eigene als richtig verstandene Islamauslegung abzuschirmen und alle anderen Islamauslegungen als falsch oder eben sogar als Apostasie zu bezeichnen. Die dritte Kritik betrifft die, dass es aus meiner Sicht bisher nur sehr wenige wissenschaftliche Konzeptualisierungen vorliegen. Das heißt, es wurde sich zwar im wissenschaftlichen Raum mit dem Begriff beschäftigt, aber es gibt vor allen Dingen nur empirisch und qualitative Arbeiten, also vor allen Dingen ziemlich viel zur Medienforschung. Dagegen jedoch wenig Theoretisches. Es liegen keine einheitliche Definition oder ein Konzept vor. Das, was bisher vorliegt, genauso wie eben auch das, was ich ausgeführt habe, in Kürze zum dem, was das ZFA unter dem Begriff versteht, deckt sich im Wesentlichen mit dem, was als Rassismus verstanden wird. Das heißt, die Konstruktion des anderen, seine Essentialisierung, Pauschalisierung und Stigmatisierung. Inwieweit daher ein eigener Begriff überhaupt sinnvoll und nicht eher verschleiernd ist, wäre zu fragen. Ein weiterer Mangel der bisherigen Konzeptualisierung ist, dass keine Grenze gezogen wird zwischen legitimer Islamkritik und dem Ressentiment gegenüber dem Islam, was gerade in Anbetracht des in Punkt 2 ausgeführten Problems der Instrumentalisierung dringend notwendig wäre. Zum Fazit ließe sich sagen, dass das ZFA sowohl mit dem Antisemitismus als auch mit dem Islamophobiebegriff aufgrund seiner fehlenden Begriffs- und Theoriearbeit oberflächlich bleibt und damit falsche Schlussfolgerungen zieht. Aus meiner Sicht wäre es dringend notwendig, erst ein Konzept und eine Definition zum Islamophobiebegriff oder eines geeigneteren Ersatzbegriffes zu erarbeiten, um erst dann in einem zweiten Schritt daran zu gehen, das Phänomen tatsächlich mit anderen Ressentiments gegenüberzustellen. Das war's.